Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wie lange gibt es die Tagesschau? Ich glaube, die ist älter als ich. Und das will was heißen. Die gab es auch im letzten Jahrtausend, gab es die schon. Ja, und seit es ein zweites Programm gibt, gibt es auch noch heute. Und da gibt es auch Zeitungen, da gibt es viele, viele Gelegenheiten, wie man sich aufregen kann über manches, was in der Welt passiert. Wenn man so um sich schaut, da gibt es manches, was einen verstören könnte. Da gibt es Diktatoren, die pfeifen auf die Verfassung, wenn sie sie nicht schon abgeschafft haben. Da werden Kritiker weggesperrt, aus dem Land gewiesen oder vergiftet. Da gibt es Beispiele, Berichte darüber, dass also Eltern Pornofilme drehen mit den eigenen Kindern und diese Filme im Internet verticken. Man muss sich ja an den Kopf greifen. Also die Ermittler sagen, es wird einem schlecht, wenn man sowas anschauen muss. Wie können die Ermittler in Therapie gehen hinterher, was andere Leute mit den eigenen Kindern tun? Da gibt es Frauen, die werden unter dem Vorwand nach Deutschland gelockt, wegen Haushaltshilfe und so, und dann zwangsweise in irgendein Bordell gesteckt. Da gibt es Betrüger, die bringen die Senioren mit irgendeiner alten Masche dann um ihre Ersparnisse. Da gibt es skrupellose Händler, die den Flüchtlingen, die sich noch nicht auskennen, 3 Handyverträge aufschwatzen, und denen sie sich dumm und dämlich zahlen, die sie nicht brauchen. Da gibt es weltweit viele Länder, da werden Christen eingesperrt, verfolgt. Es ist wirklich verstörend, nicht nur, was man in den Nachrichten so sieht, nicht nur, was man in der Zeitung liest. Ich meine jetzt nicht die Safari-Tiere in der Schwalm. Also es gibt Verstörendes, was noch schlimmer ist. Also ja, und man fragt sich, wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Manche Menschen, wenn man die dann auf ihr Fehlverhalten anspricht, dann lachen sie einem noch frech ins Gesicht. Seltsam finde ich ja schon, dass der Psalm 94 das gewissermaßen vorwegnimmt. Du Gott der Vergeltung, Jahwe, Gott der Rache, strahle hervor, greif ein, du Richter der Erde, zahl den Stolzen ihre Taten zurück. Wie lange noch, Jahwe, sollen die Frevler, wie lange noch sollen die Gottlosen jubeln? Man denkt, ja, manchmal spricht uns das aus dem Herzen, ne? Aber dann beschleicht uns auch eine gewisse Beklemmung. Gott der Rache, naja, das kommt in unseren Gebetsgemeinschaften jetzt glücklicherweise nicht so häufig vor, oder? Gott der Rache zahlt's ihnen heim. Woran liegt das? Könnte das daran liegen, dass wir also unter dem Begriff Rache meistens das verstehen, was menschliche Rache ausübt? Menschliche Rache? Ja, menschliche Rache, die aus verletztem Stolz kommt, die sich in blinde Wut hineinsteigert, die dann keine Grenzen mehr kennt, die sich bis zu regelrechtem Terror steigern kann. Terror heißt ja Angst und Schrecken verbreiten. Und manche Rachegelüste zielen ja darauf hin, den anderen so einzuschüchtern, dass er gar nicht mehr versuchen soll, was gegen mich zu unternehmen. Rache, menschliche Rache. Ja, es erinnert mich so ein bisschen menschliche Rache. Angenommen, ja, da wäre jetzt so in Nordamerika, da auf der Welt so ein Fleck. Das meine ich jetzt nicht politisch, ne? Also denkt sich einer, was er will dazu. Also wenn man jetzt sagt, da ist jetzt irgendwo auf der Weltkarte so ein schwarzer Fleck. Und wie kriege ich den weg? Bitte? Übermalen, genau. Dann ist er weg. Ja, das ist das, was menschliche Rache tut. Sie überschmiert das, was der andere Böses getan hat, mit etwas, was noch größer ist, dann sieht man das ursprüngliche Unrecht nicht mehr. Das ist richtig. Man könnte jetzt natürlich noch einen größeren Fleck drüber malen, dann sieht man den hier auch nicht mehr. Und so schaukelt sich Rache hoch, bis die ganze Welt schwarz ist. Ganz einfach. Und wenn wir sowas natürlich vor Augen haben, was menschliche Rache normalerweise bewirkt, dann fällt es uns schwer, im Blick auf Gott von einem Gott der Rache und Vergeltung zu sprechen. Aber das ist eine folgenschwere Verwechslung, denn die Rache von die Vergeltung Gottes hat zu tun mit einer Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Die Bibel spricht davon, dass zutiefst durch Unrecht, durch Sünde, durch Gottlosigkeit das Gleichgewicht der Gerechtigkeit Gottes gestört ist. Und diese Störung dieser Gerechtigkeit Gottes, die ist verletzt. Wenn die verletzt ist, dann muss das repariert werden. Dann muss das wiederhergestellt werden. Vergeltung Gottes hat zu tun mit Wiederherstellung einer gestörten Gerechtigkeit. Manche sprechen in dem Zusammenhang manchmal auch von der Strafe Gottes. Wobei ich das problematisch finde. Manch einer sagt, wenn er irgendwo jetzt eine Krankheit hat, das ist die Strafe Gottes. Habe ich vom Wort Gottes her ein leichtes Problem damit. Denn es heißt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Die Strafe hat Jesus getragen. Und wenn wir im Neuen Testament von Strafe sprechen, dann ist Strafen ein anderes Wort für aufdecken, für entlarven. Wenn einer sagt, Gott straft die Sünde, dann heißt es, er deckt sie auf, damit sie vergeben werden kann. Wenn also jemand sagt, Gott straft mich, dann frage ich zurück, ja, was hat er dir denn gezeigt? Wo hat er jetzt ein konkretes Fehlverhalten von dir aufgezeigt, damit er es dir vergeben kann? Wenn einer sagt, ja, ich weiß ja nicht, wofür Gott straft mich, aber ich weiß nicht, wofür es ist, dann würde ich sagen, dann müsste ich sagen, da ist Gott ein ganz, ganz schlechter Pädagoge. Oder was würden Sie über einen Vater sagen, der seine Kinder verprügelt und sagt, ich weiß zwar nicht, was sie getan haben, aber für irgendwas wird es schon gut sein. Also Strafe ist Demaskieren der Sünde, aufdecken, damit es vergeben wird. Gott deckt auf, ja, Rache Gottes ist Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Wenn wir das anschauen, dann ist dieser Psalm 94 auf jeden Fall ein sehr ehrliches Gebet. Der Verfasser ist nicht bekannt, steht nichts dazu da. Herr, Gott der Rache, greif doch endlich ein. Aber wenn man es genau anschaut, ist es auch ein wegweisendes Gebet. Lesen wir nochmal. Wie lange noch, Jahwe, sollen die Frevler, wie lange sollen die Gottlosen jubeln? Sie sprudeln über, sie reden frech, die Bösartigen überheben sich stolz. Sie zertreten dein Volk, Jahwe, sie bedrücken, was dir gehört. Die Witwen und den Fremden bringen sie um, die Verwaisten morden sie hin. Ja, sieht es nicht, sagen sie. Der Gott Jakobs merkt es nicht. Ihr Dummen im Volk, merkt endlich auf. Wann werdet ihr Schwachköpfe nur klug? Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören? Der das Auge schuf, sollte der nicht sehen? Der die Völker erzieht, sollte der nicht tadeln? Er, der den Menschen Erkenntnis beibringt, Jahwe kennt die Pläne der Menschen. Er weiß, sie sind nur Dunst. Wie glücklich ist der, den du erziehst, ja, den du belehrst aus deinem Gesetz. Das schafft ihm Ruhe vor den bösen Tagen, bis man dem Frevler die Grube aushebt. Jahwe gibt sein Volk gewiss nicht preis. Er wird nicht verlassen, was ihm gehört. Bald kehrt das Recht zur Gerechtigkeit zurück und alle Aufrichtigen folgen ihm nach. Wer hilft mir gegen die Verbrecher? Wer steht mir gegen die Boshaften bei? Hätte Jahwe mir nicht geholfen, wohnte ich schon in der Stille der Toten. Wann immer ich sagte, jetzt falle ich hin, da stützte mich deine Gnade, Jahwe. War mir das Herz von Sorgen schwer, dann liebkoste dein Trost meine Seele. Kann der ungerechte Richter mit mir verbündet sein, der Unheil schafft gegen dein Gesetz? Nein, sie verbünden sich gegen den, der Gott recht lebt. Unschuldige Menschen verurteilen sie. Da wurde Jahwe mir zur Burg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht. Er zahlt ihnen ihre Verbrechen heim. Er rottet sie in ihrer Bosheit aus. Jahwe, unser Gott, vernichtet sie. Ein wegweisender Psalm. Ja, er weist uns hinein in Fragen, die auch uns beschäftigen. Wenn wir Nachrichten anschauen, kommen uns manche Fragen. Wie lang kann der und jener sich noch so aufführen? Wie lang kann der noch so handeln? Und ich finde jetzt, wenn ich diesen Psalm mich so reinlese, finde ich hier verschiedene Hinweise. Da ist zunächst mal, ist dieser Psalm eine Warnung, eine klare Ansage an die selbstherrlichen Gottlosen, die sich aufblasen und sagen, wer will mir denn was? Ein Gott gibt's nicht. Ein Gott, der handelt, pfeift drauf, ich mach, was ich will. Da ist dieser Psalm eine klare Ansage. Täusch dich nicht. Du wirst nicht deine Bäume in den Himmel wachsen lassen. Ihr werdet damit nicht durchkommen, denn Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Meint nicht, dass das immer so weitergeht. Durch die ganze Bibel zieht sich diese Beobachtung, dass die Geduld Gottes, dass er auf Umkehr wartet, missverstanden wird von den Menschen als Machtlosigkeit, als Hilflosigkeit. Manche haben von Gott so eine Vorstellung, so Pazzani hat mal gesagt, für viele ist Gott eine Abkürzung, für guter Opa total taub. Der sitzt im Himmel und schaut da runter und sagt, oh Kinder, macht halt nicht sowas. Und wenn sie es dann doch tun, dann kann man halt auch nichts machen. Das ist die Vorstellung mancher von Gott. Und das Wort Gottes sagt uns, lasst euch da nicht täuschen. Es haben schon manche in den letzten Jahrzehnten, so manche Herrscher, sich aufgeblasen und haben gedacht, ja, wir können doch. Als ich erinnere mich noch, so vor ein paar Jahrzehnten, hat sich ein kleines Land am Balkan gebrüstet, Albanien. Wir sind das erste richtig atheistische Land der Welt. Erinnert ihr euch noch? Das erste atheistische Land der Welt. Und als diese Diktatur so ein bisschen bröckelte und die erste Gelegenheit bestand dann für Christen, dann mit Bibel ins Land zu fahren, in der Landessprache, jemand hat gesagt, die mussten die Bibel aus dem fahrenden Auto rausgeben. Die hätten in das Auto zerlegt, weil jeder eine Bibel wollte. So war die Sehnsucht nach dem Wort Gottes im angeblich atheistischsten Land der Welt. Manche, die sich aufgeblasen haben, wir haben Gott abgeschafft. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gelesen, im Haus, wo mal Voltaire gelebt hat, wäre heute die französische Bibelgesellschaft zu Hause. Also von daher, Gott hat Humor. Ja, Gott setzt sich durch. Meint nicht, dass das so bleibt, wenn ihr euch so aufblast. Eine klare Ansage an diese selbstherrlichen Gottlosen. Gott wird euch zurechtstutzen. Und die Geschichte zeigt uns der letzten Jahre, wie manch ein Diktator, der so fest im Sattel saß, ein halbes Jahr später war nicht mehr von ihm die Rede. Manch einer, der sich aufgeblasen hat, war sehr schnell zurechtgestutzt. Es ist aber auch in diesem Psalm, wenn man genau hinschaut, noch was anderes. Es sind nicht nur die, die jetzt selber so aufblasen und sagen, Gott interessiert es doch nicht, sondern es sind auch diejenigen, die jetzt von diesen Leuten verunsichert sind, die Orientierung brauchen, die fehlgeleiteten Zweifler. Die jetzt sagen, naja, die sagen das zwar immer, ich habe es ja nicht ganz geglaubt, aber sie scheinen ja recht zu haben, dass in unserem Land der Ehrliche der Dumme ist und dass man mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit nicht weit kommt. Also muss man sich halt darauf einstellen, dass das so ist. Denen, sagt dieser Psalm, denen, die sich von den Spöttern blenden lassen, sollte der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören? Glaubst du wirklich, dass Gott dem Menschen ein Ohr gibt oder zwei sogar und selber nichts hört? Sollte Gott dem Menschen zwei Augen geben und selber keine haben? Sollte Gott, der uns sein Wort gibt, nichts dazu sagen, dass Menschen sich gegen ihn erheben? Wie gut ist der dran, den du zurechtweist, lesen wir, den du belehrst. Ja, Gott gibt Orientierung. Lasst euch nicht verwirren. Lasst euch nicht einreden, das sei irgendwie egal, wie man lebt. Lasst euch doch von gottlosen Gerede nicht einwickeln. Es gibt so viele Redensarten, die haben sich so eingebürgert, dass sie gar nicht mehr hintergefragt werden, ne? Denn es dann heißt manchmal, na, aus dem Grab ist noch keiner zurückgekommen. Sag ich, doch, einer, und auf den hört ihr nicht. Der aus dem Grab zurückgekommen ist, der die Auferstehung und das Leben ist, auf den hört ihr nicht. Und zu sagen, aus dem Grab ist noch keiner zurückgekommen, ist eine Lüge. Und trotzdem wird so oft gesagt, ja. Redensarten, Weisheiten. Ja, wir brauchen Orientierung für die Menschen, die in Zweifel geraten durch die aufgeblasenen Gottlosen. Aber noch mehr brauchen wir vielleicht auch das Nächste, nämlich die Ermutigung für die Wankenden, für die Leidenden, für die, die es ausbaden müssen, dass manche nicht nach Gott fragen. Und da sind jetzt einige Hilfen angesprochen in diesem Psalm. Zum einen eine Ermutigung zum Glauben. Glauben ist ja, wie wir wissen, Glauben ist Rechnen mit der Wirklichkeit Gottes. Das heißt, ich nehme das ernst, dass Gott da ist, auch wenn ich ihn nicht sehe. Ich nehme das ernst, dass Gott handelt, auch wenn ich momentan sein Handeln nicht erkenne. Rechnen mit seiner Wirklichkeit, auch wenn ich sie jetzt noch nicht wahrnehmen kann. Und das hat damit zu tun, mit dem Vertrauen auf seinem Wort, auf seinem Versprechen. Auch wenn es manchmal länger dauert, als ich mir gedacht habe. Gott hat sich festgelegt. Er hat sich festgelegt, er hat uns sein Wort gegeben, dass wir es nachlesen können. Er möchte, dass wir es schriftlich haben. Hier, da, habt es. Da steht es drin. Ich habe mein Wort gegeben. Glauben ist dann gefordert, wenn das, was Gott verspricht, nicht sofort eintritt. Dass Gott sagt, du kannst es erwarten, es wird eintreffen. Das Zweite, was hier in diesem Psalm deutlich wird, Gott tröstet. Ich finde diese herrliche Verse hier drin. Wann immer ich sagte, jetzt falle ich hin, da stützte mich deine Gnade. Wenn einer sagt, ich komme zu Fall, ich halte es nicht mehr aus, zu erleben, dass deine Barmherzigkeit mich auffällt. Oder das Versprechen, wenn mir das Herz von Sorgen schwer wird, dann liebkost dein Trost meine Seele, finde ich eine herrliche Formulierung. Dann nimmt Gott mich in Arm, auch trotz Corona, bei ihm stecke ich mich nicht an. Er nimmt mich in Arm und sagt, bei mir bist du sicher, bei mir bist du geborgen. Komm zu mir, hier kannst du zur Ruhe kommen. Und Jesus greift das auch auf, übrigens, wenn er in der Bergpredigt sagt, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie sollen satt werden. Ja, das ist ein Trostwort für die, die jetzt nicht nur in der Tagesschau, sondern vielleicht sogar in ihrem alltäglichen Leben darunter leiden, dass andere eben nicht nach Gott fragen und denken, den gäbe es nicht. Und dann beginnt aber noch etwas, sehe ich noch etwas in diesem Psalm am Schluss, eine Entscheidung. Ich bin so gestolpert über diese Formulierung, kann der ungerechte Richter mit dir verbündet sein, der Unheil schafft gegen dein Gesetz? Es könnte ja der Gedanke aufkommen, dass man sagt, okay, diese Welt ist halt so, dann müssen wir uns halt arrangieren mit dem Unrecht. Dann müssen wir halt auch mal paktieren und taktieren und so tun, als gäbe es Gott nicht und uns auf dieser Ebene begegnen. Und dieser Schluss des Psalms, der uns vor eine Entscheidung führt und sagt, ja, du musst dich entscheiden. Willst du dich auf die Seite Gottes stellen? Auf wen willst du dich verlassen? Auf welche Seite willst du dich stellen? Ja, man könnte auf die Idee kommen, es lohnt sich alles nicht. Fangen wir an, ja, wenn es dann heißt, naja, ist bloß noch mit Korruption irgendwas zu kriegen, dann fangen wir halt auch an zu bestechen. Und dann diese Ermutigung, nein, ich darf mich hier auf Gott verlassen. Ich darf mich auf ihn verlassen, der der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen wird. Es lohnt sich. Ich finde es spannend, diesen Psalm, geschrieben, lange bevor jemand das Fernsehen erfunden hat, ein Psalm, der auf die Tagesschau Antwort gibt. Ein Psalm, der uns helfen kann, nach der Tagesschau Psalm 94 aufzuschlagen und zu sagen, Herr, jetzt möchte ich mal für das beten, was ich da gerade eben gesehen und gehört habe. Dass das Beten nicht einfach ein Bereich unseres Lebens ist, da ist der fromme Bereich mit Beten und Bibellesen und da ist Zeitung und Tagesschau, sondern wie dieser Psalm beides zusammenbringt. Die Wahrnehmung in dieser Welt mit manchem, was einen stört, verunsichert, ärgert, aufregt und dem, dass Gott verspricht, ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Und auch die Bitte, Herr, tu das bald. Denn es gibt genug, die drunter zu leiden haben, dass diese Welt nicht sich an der Gerechtigkeit Gottes orientiert. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.